ARD Sounds.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast jederzeit in ARD Sounds. So heißt ab jetzt die ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind im Norden Norwegens und wir sind im Winter inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Gigantische Felsformationen direkt am Fjord, Polarlichter und meterhoher Schnee, so in etwa hat man sich das vorzustellen. Die Schönheit des Nordens Norwegens zieht seit Jahren immer mehr Touristen an, viele landen auf den Lofoten oder in Tromsø. Aber es gibt längst noch mehr dort oben zu sehen, meint Johannes Koch. Der war für uns in Narvik, einer kleinen Küstenstadt, die versucht, vom Touristenboom in Nordnorwegen zu profitieren. Hallo Johannes.
Moin Udo.
Moin Johannes. Johannes, abseits der Touristenrouten liegt dieses Narvik. Wie bist du drauf gekommen?
Also die Genese der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich zusammen mit einem guten Freund und Kollegen Marco Schulze schon häufiger in Nordnorwegen unterwegs war und wir wollten jetzt mal einen Ort kennenlernen, den eben nicht so viele auf dem Schirm haben. Nicht Tromsø oder eben die Lofoten, sondern irgendwas dazwischen. Und Narvik liegt genau dazwischen. 3,5 Stunden bis nach Svolvær, also die Hauptstadt der Lofoten, und auch 3,5 Stunden bis nach Tromsø. Aber der Flughafen von Narvik, den kennen relativ viele Touristen, weil man über diesen Flughafen eigentlich immer auf die Lofoten anreist. Und Narvik selbst ist wunderschön gelegen, direkt an einem Fjord, am Hang gebaut. Man guckt in die eine Richtung aufs Meer, dreht sich um 180 Grad und ist plötzlich in den Bergen. Und ich finde, das macht ja so diesen Zauber der norwegischen Landschaft aus. Und genau das hat man dort.
Wir bieten was, was nicht alle auf dem Schirm haben. Das ist schon mal gut, das finde ich schön. Und wir hören ja gleich von dir, Johannes, dass die alpine Ski-WM 2029 in Narvik stattfinden soll. Du bist Nordlicht-Fan oder Ski-Fan, Sport-Fan? Was sind so die Beweggründe?
Ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich bin tendenziell eher der Ski-Fan, aber wir sind natürlich auch für ganz gigantische Bilder dahin gereist. Also wir waren unterwegs für den Nordsee-Report, für eine Reisedokumentation und da will man natürlich diese gigantischen Nordlichter sehen, die es eben da oben gibt. Wir waren zweimal dort, einmal im März und einmal im November, zwei super Monate, um Polarlichter zu sehen, teilweise wirklich direkt über der Stadt, was ja außergewöhnlich ist. Normalerweise ist das eher so außerhalb, da wo es wirklich ganz dunkel ist, aber da hatten wir wirklich Glück, beeindruckende Nordlichter und ja, Skifahren ging natürlich auch.
Wir sprechen hier mit einem Skifahrer und einem Nordlichtexperten. Besser geht's doch nicht, würde ich mal sagen. Du hast eben schon gesagt, Johannes, nach Narvik kommt man mit dem Flugzeug, großer Flughafen. Wie ist man dann dort unterwegs?
Also vor Ort unterwegs ist man tendenziell mit dem Auto. Es gibt ein ganz bisschen ÖPNV, aber darauf würde ich mich ehrlich gesagt vor Ort nicht verlassen. Und es gibt nicht nur die Möglichkeit, mit dem Flugzeug nach Narvik zu fahren, sondern auch mit dem Zug. Zugegebenermaßen, das ist was für Bahnromantiker, aber Narvik ist der nördlichste Passagierbahnhof Europas und es gibt eine Direktverbindung aus Stockholm. Da ist man 18 Stunden unterwegs. Ich habe das mal zusammengerechnet mit der Fahrzeit noch von Hamburg nach Stockholm. Also das wären dann insgesamt 40 Stunden. Das muss man wollen, aber wenn man das will, dann ist das verdammt cool.
Und dann ist der Weg das Ziel. Das ist ja auch nicht schlecht, kann ich gut verstehen. Sehr schön. Sag mal, Hand aufs Herz, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt den Wintersport erwähnt auch, aber ist da mehr in Narvik, was man besuchen muss, außer dem Flughafen noch?
Also das kommt jetzt drauf an, worauf man aus ist. Wenn man jetzt so ein ganz kleines romantisches Fischerstädtchen sehen möchte, mit wunderbarer Architektur, kleine süße Häuschen, ja, dann kann man Narvik komplett links liegen lassen. Das gibt es da nicht. Aber es ist ein total toller Ausgangspunkt für die ganze Region. Also man ist relativ schnell auf den Lofoten, man ist aber auch relativ schnell in den Bergen, in der Natur. Man kann ganz viel vor Ort machen und die Übernachtungen sind in Narvik auch ein bisschen günstiger als jetzt auf den Lofoten oder in Tromsø, was beides relativ überrannt ist inzwischen. Und wie gesagt, ich sag's noch einmal, Skifahren kann man da auch besonders gut.
Mit Johannes Koch nach Narvik zu den Skitalenten.
Ein Einfamilienhaus, ein wenig oberhalb von Narvik gelegen. Aus dem Wohnzimmer blickt man auf die Lichter der Hafenstadt. Doch Vebjørn Lynder hat dafür nur selten ein Auge. Der 19-Jährige steht in der Garage seines Elternhauses. Vor ihm eine Werkbank. Gerade hat er einen Ski eingespannt.
So it's really important to prepare like for.
Es ist echt wichtig, sich auf die Bedingungen vorzubereiten.
So tomorrow it's gonna be.
Morgen wird es ziemlich warm werden und wir trainieren ziemlich spät am Tag. Der Schnee ist also den ganzen Tag am Tauen. Die Kanten mache ich deshalb nicht ganz so scharf.
Langsam trägt er Wachs auf den Ski auf. Dann bearbeitet er ihn mit einer Art Hobel. Dünne Wachsstücke rieseln auf den Betonboden. Jeden Abend geht das so. Denn Vebjørn hat einen großen Traum. Er will Profi werden, als Skiathlet sein Geld verdienen.
Skiing is like the dream.
Skifahren ist wie ein Traum. Um das zu tun, muss man wirklich gut sein, auch um Sponsoren zu bekommen und es sich leisten zu können, das ganze Jahr über Ski zu fahren.
Neben Vebjørn steht Adriane Steinsvig. Auch sie präpariert gerade ihre Skier für den nächsten Tag. Sie ist zusammen mit Vebjørn im städtischen Ski-Talente-Förderprogramm. In wenigen Jahren, 2029, soll ausgerechnet im kleinen Narvik direkt am Fjord die alpine Ski-WM stattfinden. Und Adriane will dann am Start stehen. Für Norwegen, für ihre Heimatstadt.
I mean, now it seems just so far.
Es scheint noch so weit weg zu sein, aber es sind nur noch ein paar Jahre. Es ist für alle hier ein Traum, jemanden von hier am Start zu haben. 2029. Also ja, das wäre eine große Sache. Ob ich es bin oder jemand anderes, es wäre eine große Sache für die ganze Stadt.
Whether it's me or anybody else, it would be a big thing for the whole city, really.
Und für diese große Sache trainieren die beiden 19-Jährigen jeden Tag.
Der Mittelpunkt meines Lebens ist Skifahren. Ich wache auf, gehe zum Training, gehe zur Schule, nach Hause und anschließend wieder zum Training. Das ist mehr als ein Hobby. Es ist so ziemlich genau das, was ich mit meinem Leben machen möchte.
Ein letzter Feinschliff an den Skikanten. Ein letztes Polieren. Dann ist alles vorbereitet. Am nächsten Morgen. Es ist so früh, dass das kleine Fitnessstudio neben der Schule noch fast leer ist. Vebjørn und Adriane wollen heute Beine trainieren.
Dieses Training ist super wichtig, damit wir mit den Bedingungen auf der Piste zurechtkommen. Damit wir, wenn wir es brauchen, Balance und Kraft haben, um eine gute, stabile Position zu haben.
Noch vor der Schule stemmen die beiden Skitalente hier immer wieder Gewichte. Kniebeugen mit Zusatzgewicht, Ausfallschritte. Immer wieder feuern sie sich gegenseitig an. Training bis an die Belastungsgrenze.
Noch einmal, los!
Wenn ich nicht mit dem Gelände und der ganzen Kraft, die vom Ski ausgeht, umgehen kann, dann komme ich nicht weiter. Dann breche ich einfach zusammen und falle hin. Deshalb muss ich stark genug sein, um all der Kraft, die ich erzeuge, wenn ich die Richtung wechsle, standzuhalten.
Ein paar Stunden später. Bis gerade eben saßen Adriane und Vebjørn noch in der Schule. Jetzt stehen sie auf einer Skipiste oberhalb von Narvik. Das Wetter ist schlecht. Der Wind ist so stark, dass sich Adriane kaum auf den Skiern halten kann.
It's super windy.
Es ist super windig, aber ich glaube, das wird ein gutes Training. Sieht gut aus.
It looks good.
Über dem Fjord, am Fuße des Skigebiets, haben sich dunkle Wolken gesammelt. Für normale Skiurlauber sind die Pisten heute wegen des Wetters gesperrt. Trainiert wird trotzdem.
In Rennen starten wir bei jedem Wetter. Deshalb müssen wir das auch im Training so machen.
Dann ist es soweit. Die Trainer haben einen engen Slalomkurs gesteckt. Aus mehreren Perspektiven wird genau beobachtet, wie sich die Skitalente schlagen. Vebjørn ist als erstes dran. Er nimmt die Kurven so eng, dass er die bunten Slalomstäbe in jeder Kurve mit seinen Schienbeinen wegdrückt. Nach wenigen Sekunden ist die Strecke geschafft.
Es war ziemlich hart. Schlechte Stabilität, aber okay, hohes Tempo. Aber ich versuche aufrecht zu stehen und es so einfach wie möglich zu machen. Ich fand es okay.
Dann ist Adriane an der Reihe. Ein letzter konzentrierter Blick auf die erste Slalomstange. Dann nimmt sie mit den Stöcken Anschwung.
Die Bedingungen sind viel besser, als es aussieht. Also ja, ich bin glücklich.
Nach 4 Trainingsläufen ist Schluss für heute. Doch schon morgen werden sie hier wieder trainieren. Für ihr großes Ziel, den großen Traum. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu Hause in Narvik.
Arktisches Norwegen, Winter, Wale, Weihnachtszauber, der Nordsee-Report in der ARD-Mediathek. Wer also noch ein paar Bilder und Videos sehen möchte, unter anderem zu Narvik, das war mal eben der kleine Tipp dazu. Johannes, außer Skitalenten, wer reist denn noch so nach und durch Narvik?
Also im Sommer wie im Winter zieht Narvik vor allem Sportler an, also Mountainbiker, Wanderer, Kletterer und im Winter natürlich dann Wintersportler. Außerdem ist der Hafen von Narvik recht groß, das heißt, da haben auch die großen Kreuzfahrtschiffe, auch die richtig großen Pötte, haben da Platz. Und für so Kreuzfahrtveranstalter ist Narvik auch ein Ort, der ja einfach taktisch gut gelegen ist. Da kann man viele Bustouren von dort anbieten, viele Bootstouren, das kann man auch machen, ohne dass man mit dem Kreuzfahrtschiff dort angereist ist. Und für Kulturbegeisterte gibt es tatsächlich auch noch ein paar Museen, zum Beispiel ein relativ berühmtes Kriegsmuseum.
Tja, die Kreuzfahrtschiffe, wenn man die so liegen sieht, ist ja eher abschreckend von Land aus gesehen, wenn man ein bisschen was Schönes in Ruhe sehen möchte, nicht? Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie ist denn die Mentalität der Menschen dort? Das ist, wenn auch keine ganz kleine Stadt, ja doch irgendwie in der großen Einsamkeit gelegen, hat das Auswirkungen auf die Menschen? Ist denen manches zu viel vielleicht auch?
Also das ein oder andere Kreuzfahrtschiff ist da sicherlich zu viel, aber ich habe ein ganz großes Zusammengehörigkeitsgefühl da wahrgenommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es dann eben drumherum nicht ganz so viel gibt und 14.000 Menschen leben in Narvik. Das ist jetzt auch keine Riesenstadt und die Stadt ist selbst gar nicht so alt, 120 Jahre, nicht viel älter, entstanden durch tatsächlich eine Bahnstrecke, die Bahnstrecke, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die führte ursprünglich von den Eisenerzminen in Schweden nach Narvik, von wo aus das Eisenerz dann verschifft wurde. Und erst diese Bahnstrecke, die hat dafür gesorgt, dass es die Stadt überhaupt gibt und dass die Stadt dann auch gewachsen ist.
Womit geklärt wäre, dass man mit der Bahn einmal fahren muss, würde ich auch sagen, nicht? Das ist ja pure Historie. Wir haben jetzt ja eben, Johannes, mit dir die jungen Skitalente kennengelernt. Das war ja auch ganz schön und ganz nah dran. Was ist denn aber insgesamt so mit den jungen Menschen, bleiben die dort oder ziehen die so schnell es geht weg?
Ja, da sprichst du tatsächlich ein großes Problem vor Ort an. Also wer jung ist, mit der Schule fertig ist, der zieht erstmal weg. Meistens in den Süden, in die großen Städte, nach Oslo natürlich. Wenn es dann doch noch auf eine Uni im Norden gehen soll, dann maximal noch nach Tromsø. Aber Narvik selbst hat ganz große Probleme mit, ja, Nachwuchsmangel, würde ich sagen. Egal, mit wem man da spricht, Praxen, Läden, Unternehmen, die suchen alle nach Nachfolgern. Die Stadt, die versucht schon, junge Menschen für sich zu begeistern, unter anderem mit dem Winterfestduker, der Winterfestwoche dort vor Ort. Da wird nämlich einmal im Jahr die Bahnstrecke tatsächlich gefeiert. Dann wird Narvik zum, ja, ich würde mal sagen, kulturellen Schmelztiegel der Region. Und ja, da haben wir mitgefeiert.
Mit Johannes Koch jetzt genau in die Winterfestwoche. Und die ist auch was für junge Menschen.
Der Bahnhof der Stadt Narvik ist ein kleines, unscheinbares, gelbes Gebäude. Ein Gleis, eine Bahnhofsuhr, eine Sitzbank und eine alte, ausrangierte Dampflok. Viel mehr gibt es hier an normalen Tagen nicht zu sehen. Doch an diesem einen Tag im März ist es hier voll. Gerade ist ein kleiner Personenzug eingefahren. Arctic Train steht darauf. Ein Spielmannszug läuft über den Bahnsteig. Ein Dutzend Menschen tanzen dazu. Jung und alt, Mann und Frau, alle in altertümlichen Kostümen. Die Frauen am Bahnsteig tragen lange Kleider. Die Männer schwarze Bauarbeiterkluft mit schweren Hüten, an denen sich kleine blecherne Wappen befinden. Der Bahnsteig füllt sich immer mehr. Bis zu 400 Fahrgäste werden heute erwartet. Für eine Zugfahrt, die es so nur einmal im Jahr gibt. Auch Maria Wang ist zum Bahnhof gekommen. Sie ist 23 Jahre alt, trägt ein schlichtes schwarzes Kleid aus dickem Stoff, offene, blonde, lange Haare.
Wir feiern im Grunde, dass Narvik eine Stadt wurde. Alle Menschen, die an der Eisenbahnstrecke gearbeitet und dafür gesorgt haben, dass Narvik wichtig wurde.
Narvik und die Bahn. Das gehört zusammen. Denn seit mehr als 120 Jahren wird Eisenerz aus Schweden mit dem Zug in den Fjord von Narvik gebracht und von hier verschifft. Der Bau der Eisenerzbahn machte aus Narvik eine Stadt und brachte Geld in die Region. Ein Grund zu feiern. Jedes Jahr im März. Inzwischen ist der Sonderzug abgefahren. Eine Stunde dauert die Fahrt bis nach Schweden. Line Westerheim bahnt sich ihren Weg durch die vollen Waggons. Sie hat die Fahrt organisiert, zusammen mit vielen Freiwilligen.
Ohne sie gibt's keinen Zug. Den brauchen sie auch schon bei der Planung.
Und auch jetzt auf der Fahrt. Die Freiwilligen haben in jedem Waggon eine kleine Bar aufgebaut. Es gibt Bier, Cider und es wird gesungen. Maria sitzt in einem der Waggons und schaut aus dem Fenster, auf die schneebedeckten Berge. Sie ist in Narvik aufgewachsen. Die jährliche Festwoche zum Bau der Bahnstrecke ist ihr wichtig.
Alle kommen hier zusammen, die, die hier aufgewachsen sind und inzwischen woanders leben. Alle kommen zurück, nur um das hier zu feiern. Es ist eine wirklich wichtige Kultur. Jeder kennt hier die Geschichte. Jeder ist stolz darauf. Das ist einzigartig in Norwegen und auch einzigartig für jeden von uns.
Sie feiern hier nicht nur die Bahnstrecke, sondern vor allem die, die einst die Schienen durch die eisigen Berge verlegten. Die altertümlichen Kostüme sollen an die Bahnarbeiter erinnern. Nach einer Stunde überquert der Zug die schwedische Grenze. Hier soll die Party gleich weitergehen.
Wir gehen da in diese eine Bar, die dort ist, und da wird weiter gefeiert. Da gibt es einen Sägewettbewerb. Mit einer sehr alten Säge wird dort ein Baumstamm durchsägt. Alles manuell. Und alle sind ganz aufgeregt zu sägen. Mal sehen, wie es läuft.
Die Bar an der Grenze ist schnell voll. Mehrere Sägeteams drängen sich um zwei Holzstämme auf großen Sägeböcken. Wer am Ende gewinnt? Eigentlich völlig egal. Es geht vor allem um den Spaß, das Gemeinschaftsgefühl. Das treibt auch Maria an. Jedes Jahr hilft die 23-Jährige bei der Organisation der Festwoche mit.
Ich bin in der dritten Generation als Freiwillige dabei. Also ja, ich würde sagen, das ist wichtig für meine Familie. Eine große Tradition. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, sich zu beteiligen und diese Tradition auch weiterzugeben an die nächste Generation.
Nach ein paar Stunden in der Bar geht es per Sonderzug zurück nach Narvik. Organisatorin Line steht in einem der Waggons und schaut raus. Gerade fährt der Zug direkt an einem großen Tal entlang. Dunkle Felsen ragen aus dem weißen Schnee.
Es macht viel Spaß. Wir hatten eine außergewöhnliche Zeit. Schau dir diese Aussicht an. Dort hat alles begonnen.
Look at that view. There is where it all started.
Das Eisenerz aus den Bergen und die Zugstrecke nach Schweden. Für die Menschen in Narvik ist das längst mehr als ein Wirtschaftsfaktor. Es ist ein Grund zu feiern. Ihre Stadt, ihre Geschichte und auch ein bisschen sich selbst.
Johannes, feiern, Winterfestwoche, ist sicher was Gutes, eine gute Gelegenheit, um die Menschen in Narvik kennenzulernen. Wie ist das sonst? Wie leicht kommt man an sie ran, um es mal so klar zu sagen?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu beantworten für uns, weil wenn wir da natürlich für eine Reportage vorher hinfahren, da fließen Wochen an Arbeit da rein, dass wir Kontakte knüpfen, ganz viele E-Mails schreiben, uns verabreden. Und da war man dann auch ganz offen mit uns. Auch spontan hat man uns noch auf Konzerte eingeladen vor Ort, wo wir Menschen kennenlernen konnten. Das heißt, wir hatten da, glaube ich, ganz gute Startvoraussetzungen, dadurch, dass wir den Auftrag hatten, Menschen kennenzulernen. Aber ansonsten passiert natürlich in Narvik, gerade im Winter, draußen ganz, ganz wenig. Es ist kalt, es ist dunkel. Da ist es schwer, Leute einfach so mal zu treffen. Aber wenn man sie dann getroffen hat, dann sind sie sehr herzlich.
Und spricht man dann Englisch? Also ich selber kenne es, glaube alle kennen es, dass die Menschen in ganz Skandinavien, eben auch in Norwegen, sehr gutes Englisch sprechen. Gilt das auch für eine kleine Stadt wie Narvik?
Absolut. Also aus deutscher Perspektive ist das manchmal beschämend, wie gut das Englisch der Norweger dann ist. Also Englisch reicht absolut aus, um in Narvik und auch in ganz Norwegen klarzukommen.
Nordlichter, auf Wunsch schon mal ganz kurz erwähnen, müssen wir einmal ansprechen. Ist gar nicht so lange her, da gab es da Nordlichter hier auch in Norddeutschland zu sehen, wenn es denn mal nicht so hell war im Himmel. Ganz, ganz toll. Wie ist es in Narvik?
Also in Narvik ist es ein super Ausgangsort, um Nordlichter, Polarlichter zu sehen. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen rausfährt aus der Stadt, dann ist man ganz schnell an Orten, wo es wirklich zappenduster ist. Und wenn man dann an den Himmel guckt, dann sieht man großartige Polarlichter, Nordlichter. Es gibt dann so ganz gute Apps, womit man noch die Sonnenaktivitäten, die ja dafür sorgen, dass so Nordlichter entstehen, so ein bisschen vorhersagen kann. Und dann findet man wirklich sehr, sehr gute Orte rund um die Stadt, wo man die Lichter sehen kann.
Wir haben jetzt ja gleich noch was Spannendes vor, Johannes. Mit Walen, mit Orcas, Schnorcheln. Wir werden gleich mal sehen, wie das wohl geht. Kommt aber zu einem grundsätzlichen Thema dadurch. Wie sieht's denn mit Umwelt- und Naturschutz aus?
Also Narvik selbst legt ganz großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Ski-WM soll auch, so sagen es die Organisatoren, zu der nachhaltigsten Ski-WM aller Zeiten werden. Also zum Beispiel sollen auch keine neuen Hotels dafür gebaut werden, sondern man will Hotelschiffe für die Zeit in den Hafen schleppen. Aber na klar, immer mehr Touristen, das ist immer mehr auch eine Belastung für die Natur. Und da merkt man auch ein gewisses Ungleichgewicht. Wir werden es gleich hören, die Wale, die Orcas da oben in der Region, die ziehen immer mehr Touristen an. Und dann ist das immer ein schmaler Grat zwischen dem ganz großen Geschäft und eben ja dem Naturschutz. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele vor Ort, die das versuchen in Einklang zu bringen, gerade weil auch viele wissen, diese Natur vor Ort, das ist der Unique Selling Point, das ist das, womit man da Geld verdient. Und wenn man diese Natur nicht schützt, dann kann man damit auch irgendwann kein Geld mehr verdienen. Also es gibt da schon auch eine Motivation für Naturschutz, aber klar, es ist immer so ein Spagat.
Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, manchmal gelingt, das kann aber gar nicht immer gelingen. Overtourism ist irgendwann zu viel natürlich, ist ganz klar, ne? Jetzt aber erstmal ins große Walabenteuer mit Johannes Koch.
Es ist eisig kalt an diesem Morgen im Hafen von Skjervøy. Hier liegt das Schlauchboot von Skipper Stig Einarsen. Gerade steigt ein Dutzend Touristen auf das wackelige Boot. Sie tragen Neoprenanzüge, Taucherbrille und Schnorchel. Denn Stig verkauft hier oben, 4,5 Stunden nördlich von Narvik, Abenteuer im eisigen Wasser.
Willkommen an Bord. Ich bin Stig, euer Skipper für heute. Emil unterstützt euch auch heute, an Bord, aber auch im Wasser.
Im Wasser, genau da wollen die Touristen heute sein. Darum die dicken, wärmenden Taucheranzüge. Der Plan für heute, mit Orcas schnorcheln. Den Walen ganz nahe kommen.
If you have a chance to go in the water,
Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit den Walen ins Wasser zu gehen, dann sage ich euch das. Und auch, wie viele von euch rein dürfen, auf welcher Seite und wann genau. Und bitte nicht einfach vom Boot springen. Wenn ich euch sage, dass ihr euch bereit machen sollt, dann rutscht einfach langsam und vorsichtig ins Wasser und versucht, so wenig Blasen und Spritzer wie möglich zu machen, weil wir dann eine bessere Chance haben, sie zu sehen. Und wenn ihr im Wasser seid, lasst euch einfach treiben. Nicht schwimmen. Viel Spaß!
Skipper Steak steuert raus Richtung Meer, lässt seinen Blick über die ruhige Wasseroberfläche schweifen. Wo genau er die Orcas findet, das weiß er nie. In den Wintermonaten kommen viele Orca-Familien hier in die Fjorde, fressen sich satt am Hering.
Very good traditions.
Wir haben heute sehr gute Bedingungen. Das Meer ist ziemlich ruhig. Die Wale können wir also schnell erkennen. Das Licht stimmt auch. Wir brauchen heute also nur ein bisschen Glück. In den letzten Tagen war außerhalb von Skjervøy schon viel los, sodass wir wahrscheinlich auch heute wieder fündig werden.
Darauf hoffen auch die Touristen im Boot. Sie kommen aus allen Ecken der Erde. Vorne im Boot sitzt ein Niederländer, neben seiner Freundin aus Australien.
Well, I'm gonna keep my cool for a bit.
I can't.
We should at the first orcas. Like then I'll be happy.
Er versuche noch cool zu bleiben, sagt der Niederländer, zumindest bis er den ersten Orca gesehen habe. Sie könne nicht cool bleiben, meint die Australierin, aber das werde sicher toll. Es dauert nicht lange, da tauchen die ersten Wale am Horizont auf. Ihre Wasserfontänen sind das Erste, was man sieht. Dann die große schwarze Rückenflosse. 3, 4, 5 Orcas, immer mehr, tummeln sich in der Nähe des Bootes. Es wird unruhig. Dann gibt Steak das Kommando.
Okay, go in the water now. Go.
Geht jetzt ins Wasser. Geht!
Etwas unbeholfen gleiten Steaks Gäste in das arktische Wasser. Einige schauen sich über Wasser um, haben Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Manche schnorcheln gerade das erste Mal, ausgerechnet hier im Eiswasser.
Guckt runter!
Nach ein paar Minuten ist das Schauspiel vorbei. Die Orcas sind weitergeschwommen. Natascha Reibel ist für dieses Erlebnis extra aus Sydney angereist.
So cool, das kann man nirgends anders in der Welt machen, glaube ich. Ja, amazing feeling.
Immer wieder geht das heute so. Orcas finden, warten, ins Wasser und wieder aufs Boot. Das, was Dick Einarsen hier anbietet, ist nicht unumstritten. Der Waltourismus im Norden Norwegens boomt. Umgerechnet mehr als 300 Euro zahlen Touristen pro Person, um einmal mit Orcas zu schnorcheln. Die Tiere sind zum großen Geschäft geworden. Und Skipper Steak ist Teil davon. Doch er steht immer im Funkkontakt mit Forschungsbooten, die Tiere hier begleiten. Fragt die Wissenschaftler, ob er seine Gäste jetzt ins Wasser lassen kann. Seine Konkurrenz nimmt nicht immer so viel Rücksicht auf die Tiere.
Wir müssen immer zuerst an die Orcas denken. Wir wollen sie in ihrer natürlichen Umgebung ja auch nicht zu sehr stören. Aber meistens kommen sie auch zu uns oder sie sind mit Essen beschäftigt. Aber ja, wir wollen es nicht übertreiben.
Und es soll nicht gefährlich werden. Während im Mittelmeer auch Boote von Orcas angegriffen werden, schwimmen in Norwegen aufgeregte Touristen nur wenige Meter neben den Tieren. Kann das gut gehen?
Wir machen das seit über 20 Jahren und es gab noch nie einen Zwischenfall. Die Orcas hier an der Küste Norwegens sind die meiste Zeit damit beschäftigt, Heringe zu jagen. Nur darauf konzentrieren die sich. Natürlich beobachten die uns auch, aber bisher ist noch nie was passiert. Ich würde also sagen, ja, es ist sicher.
Und so geht es zur nächsten Orca-Familie. Die schwimmt sogar direkt auf die Touristen im Wasser zu. Das sorgt für Glücksgefühle.
Holy shit!
Ja, that must be amazing.
We were talking and
they were just so close.
Die waren so nah und so viele. Das waren 8 oder so. Die sind ganz sanft an mir vorbei.
Have everyone seen them underwater?
Hat sie jeder unter Wasser gesehen?
Steaks Gäste nicken.
Das ist gut. Denkt daran, sie auch mal vom Boot ohne Kamera zu betrachten. Für eure Erinnerungen.
Nach 5 Stunden auf dem Wasser geht es zurück in den Hafen. Ein guter Tag war das, findet Stig Einerschen.
Ja, das ist immer noch aufregend für mich. Jeder Tag ist anders. Das ist cool. Ich bin sehr glücklich. Das Wetter hat mitgespielt und wir haben viele Orcas gesehen. Das Einzige, was wir verpasst haben, war, dass wir sie nicht beim Fressen erlebt haben. Aber man kann nicht immer alles haben. Es war ein guter Tag.
Morgen wird er wieder Touristen aus aller Welt auf seinem Boot empfangen und ihnen das große Abenteuer verkaufen im arktischen Norden Norwegens.
Johannes, warst du selbst auch mit den Orcas im Wasser?
Tatsächlich, ja. Also wir haben für die Reportage auch selber gedreht und sind dann natürlich auch mal selber mit reingehüpft. Ich muss persönlich sagen, ich finde es beeindruckender, die Tiere vom Boot aus zu sehen. Natürlich, das ist ein großer Nervenkitzel, dass man da im Wasser ist, auch wenn so ein Wal bisher da noch niemanden angeknabbert hat. Aber trotzdem ist man da im Wasser und erstmal damit beschäftigt, sich zu orientieren. Ist der Wal jetzt gerade vor, hinter, links, rechts, unter einem? Bis man dann den Wal gesehen hat, ist der Wal eigentlich schon wieder weg und das Problem hat man an Bord nicht. Also ich persönlich würde sagen, wenn man Wale beobachten möchte, vielleicht einfach im Boot bleiben. Es ist ein bisschen weniger Nervenkitzel, aber die Bilder, die man dann im Kopf hat, die sind beeindruckender.
Ja, man kann im Boot auch die Kamera dabei haben oder das Smartphone, das geht im Wasser auch nicht, aber trotzdem, Wasser fühlt sich gut und spannend, dann kann ich gut verstehen. Ganz kurz nochmal eben, Johannes. Wir waren ja viel jetzt im Winter und im Wasser. Narvik im Sommer auch eine Option und wo muss man dann so in der näheren Umgebung noch hin vielleicht?
Also Narvik auch im Sommer auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, um eben diese Natur, diese eindrucksvolle Natur von Nordnorwegen kennenzulernen. Man ist, wie gesagt, recht schnell auf den Lofoten und auch in den Nachbarregionen. Man ist super schnell in den Bergen. Man kann auch mal einen Abstecher nach Schweden machen. Es ist ein ganz toller, ja, ein ganz toller Ausgangsort. Und ich persönlich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich möchte einmal noch in meinem Leben mit dem Zug von Hamburg bis nach Narvik fahren. Es dauert dann, aber es ist, glaube ich, toll.
Once in a lifetime. Johannes Koch hat noch etwas vor und ich könnte mir vorstellen, dass wir davon vielleicht irgendwann auch nochmal hören. Jetzt haben wir erstmal Narvik kennengelernt und dieses eindrucksvolle Nordnorwegen. Johannes, ich danke dir.
Danke, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Dennis Filimonov und Udo Schmidt. Joka kieres riedan, len väijä tietä susi läkko jooda siin. Kun eikä niski kiesu haastara käyngä haastala, kun kulla omas hieno lopä huura täme. Len väijä joodada, vedä soajas viesata, len väijä aina muta hierä jorpo viitä. Ile vihke vaaranas, son kaltouda kaamustans, kui tuar vuomas siet näile houdal kullandan. Kiisus vihke, kiisu eie, alun olla holkon liis. Kiisus vihke, kiisu eie, alun olla hiie, pistä nii.
Ein Podcast von NDR Info.